Das hatte es noch nicht gegeben an der stillen Ostsee, G8-Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2007. Einige werden sich noch daran erinnern. Die Führer der 8 vermeintlich mächtigsten Länder auf engstem Raum versammelt. Nicht ein Staatsbesuch, sondern gleich 7 auf einen Schlag. Und die Bevölkerung damals hat sehr unterschiedlich darauf reagiert. Einige waren begeistert und haben Fähnchen geschwenkt. Andere Bürger waren skeptisch und sagten, lohnt sich der ganze Aufwand für unsere Region überhaupt? Trotz der Touristen, die kommen, so viele Steuergelder für so wenige Ergebnisse, kann man das verantworten? Einige haben mit Randale protestiert und wieder andere haben das Spektakel einfach gelangweilt an sich vorübergehen lassen. So nach dem Motto, was wir mit G8 zu tun haben, ist doch völlig egal, sollen die auch machen, was sie wollen. So unterschiedlich kann man reagieren auf Staatsbesuch. Der erste Advent feiert einen Staatsbesuch ganz besonderer Art, einen himmlischen Staatsbesuch. Der König aller Könige kommt, Advent, Ankunft. Und auch auf diese Ankunft gibt es in der Bevölkerung ganz unterschiedliche Reaktionen. Viele normale Zeitgenossen können mit Advent nicht viel anfangen. Für die ist das einfach der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Aber auch bei manchen Christen stellt sich die Frage, wie groß ist eigentlich die Erwartung? Wie groß ist die Erwartung? Leben wir wirklich in der Erwartung unseres Herrn? Was haben wir noch von unserer Haltung her mit den Kindern gemeinsam die eine Kerze nach der anderen atemlos anzünden, ein Türchen im Adventskalender nach dem anderen atemlos öffnen, voller Hoffnung? Macht hoch die Tür, so haben wir uns eben gegenseitig aufgefordert, die Tor macht weit. Und da geht es vor allem um die Türen unseres Herzens, so wie es Psalm 24, dieser Adventspsalm auch besingt und bejubelt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Weil der König kommt, das ist unser Thema heute Morgen. Und weil der König kommt, will er einiges bei uns in Bewegung bringen. Damit können wir nahtlos unsere Predigtreihe zum 1. Timotheusbrief fortsetzen. Da spricht Paulus nämlich auch von einem König. Im Vers 17, da steht aber Gott dem ewigen König, eigentlich aber dem König der Ewigkeiten, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Ein König kommt. Und in Vers 15 klingt schon das Geheimnis von Weihnachten an. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, zu retten also, unter denen ich der Erste bin, schreibt Paulus. Und er sagt hier eben nicht nur, Christus ist auf die Welt gekommen, wie jedes andere Baby auch, sondern Christus ist in die Welt hineingekommen. Das heißt, er war vorher schon da, vor seiner Geburt als Mensch, der König der Ewigkeiten. Und er kommt aus der Ewigkeit in die Zeit. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Und die Frage an uns lautet, mit wie viel Begeisterung kann der König bei uns rechnen? Wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit haben wir für ihn übrig? Wie sehr freuen wir uns über seine Ankunft? Das ist die große Frage. Und der Predigttext heute Morgen, wenn wir den gleich lesen, der hat etwas Ansteckendes. Das liegt zunächst an dem Rahmen, in dem Paulus diesen Predigttext verpackt hat. Der beginnt mit einem Dank und er endet mit einem Lobgebet. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn Christus Jesus. Und dann am Ende, aber dem König der Ewigkeiten sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. Was für ein Rahmen. Und dieser frohe, ansteckende Ton, der überrascht umso mehr, wenn man sich klar macht, wer das hier schreibt. Und wenn man überlegt, worauf er damit reagiert. Paulus hat Gefängnis hinter sich. Und wahrscheinlich nur eine kurze Zeit der Freiheit vor sich. Der Apostel ist höchstwahrscheinlich nicht bei allerbester Gesundheit. Die vielen Kämpfe und Reisen haben ihre Spuren hinterlassen. Hinter ihm liegt eine zermürbende, eine kraftraubende Arbeit. Und vor ihm wahrscheinlich bald ein weiterer Gefängnisaufenthalt. Und dennoch dieser Freudenton. Und das ist umso erstaunlicher, wenn wir verstehen, worauf Paulus hier reagiert. Hatten wir am letzten Sonntag doch gesehen, die Verse vorher. Da warnt Paulus den Timotheus, wovor? Vor falschen Lehrern. Das ist der Kontext. Das Problem der falschen Lehrer. Sie tragen Unruhe in die Gemeinde. Sie stiften Verwirrung mit irreführenden Parolen. Das ist das Geschäft, das die falschen Lehrer betreiben. Ihre Irrlehre ist gefährlich, sie ist lebensgefährlich, weil diese Irrlehrer den Anschein erwecken, ein leidlich religiöser Mensch, der sich bemüht, Gutes zu tun, müsste sich eigentlich um seine Zukunft keine Sorgen machen, der müsste eigentlich so einigermaßen klarkommen, auch mit Gott. Und typisch für diese Einstellung war, was wir letztes Mal zitiert hatten von dem Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der in einem Interview gesagt hat, letztendlich gibt es nur einen, vor dem alle Rechenschaft ablegen müssen, und das ist Gott, richtig. Und vor ihm werden alle irgendwann gemessen, auch richtig. Aber dann kommt's, und vor ihm ist dann die Frage zu beantworten, ob du gewissenhaft warst und anständig. Und da wird's problematisch. Denn genau das haben die Irrlehrer auch gelehrt. Wenn du anständig bist, kommst du mit Gott klar. Wenn du dich einigermaßen darum bemühst, das Gesetz zu halten, dann wird es schon werden. Also streng dich moralisch etwas an. Und dagegen läuft Paulus Sturm, weil er weiß, diese Auffassung ist lebensgefährlich. Sie streut den Leuten Sand in die Augen. Sie wiegt sie in diesem Irrglauben, sie könnten ihr Heil sich selber erarbeiten durch ein einigermaßen ordentliches Leben. Und das ist lebensgefährlich, weil es nicht aufgeht. Weil diese Rechnung nicht aufgeht. Und darum, liebe Gemeinde, muss man falsche Lehre so ernst nehmen. In erster Linie aus praktischen Gründen und nicht aus philosophischen Gründen in erster Linie. Aus praktischen Gründen muss man falsche Lehre ernst nehmen. Denn falsche Lehre führt zu falschen Entscheidungen. Und je wichtiger die Fragen, die davon betroffen sind, umso folgenreicher die falschen Entscheidungen. Deswegen müssen wir falsche Lehre so ernst nehmen, so ungemein ernst. Und gegen diese falsche Lehre setzt Paulus jetzt die richtige Lehre. Und spannend ist schon, wie er das macht. Mit welchem Ton das hier geschieht. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, sagt er, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wert, man kann übersetzen, ein Wort aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die noch an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Haben Sie das gehört? Paulus schreibt keine kalte Abrechnung mit den Irrlehrern. Das ist das nicht. Paulus hat nichts von grimmig zusammengebissenen Zähnen hier in diesen Zeilen. Das finden Sie hier nicht. Sondern Paulus verbindet diese lehrmäßige Klarstellung mit einem persönlichen Zeugnis. Haben Sie es gemerkt? Er verbindet diese Theologie mit lebendigem Glauben. Und er rahmt das alles ein in ein Loblied. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, dass er das in ein Loblied hineinbaut. Das ist kein Kalkül, das ist nicht einfach Taktik, weil er denkt, dass die Leute das dann besser schlucken werden. Sondern das kommt von Herzen. Wenn Paulus vom wahren Evangelium redet, dann geht es manchmal geradezu mit ihm durch. Vor Begeisterung, vor Freude. Dann kann er gar nicht anders. Er kann das nicht ohne Freude tun, wenn er vom Evangelium redet. Das ist so schön. Und genau das ist das Erste, was der König auch bei uns auslösen will. Weil der König kommt, erstens sollst du über ihn jubeln. Das ist der erste Punkt. Weil der König kommt, sollst du über ihn jubeln. Ursprünglich hatte ich einen anderen Titel für diese Predigt geplant. Ich wollte sie nennen, der Jubel eines Profis. Das hätte auch gepasst. Hätte ich ein anderes Einstiegsbeispiel genommen, können Sie sich schon denken, was? Aber als Theologe und Gemeindegründer und Prediger war Paulus ein Profi. Er hatte jahrzehntelange Erfahrung. Er hatte alle Höhen und Tiefen erlebt, auch mit Menschen. Mit Menschen und Situationen. Alle Höhen und Tiefen. Ihm konnte man nichts mehr vormachen. Er hatte die Botschaft von Jesus tausendfach verkündigt. Und die Gefahr bei Professionalität liegt immer darin, dass irgendwann kein Herzblut mehr da ist. Dass man es eben so macht, professionell, weil man es kann, weil man es tausendmal praktiziert hat, weil es eben so dazugehört. Aber nicht bei Paulus. Da ist nichts zu spüren von Ernüchterung oder Routine oder Gewohnheit. Da spürt man auch nichts von einer Härte und Verbissenheit, die das Alter manchmal mit sich bringt. Auch das gibt's bei Paulus nicht, auch wenn er schon in vorgerücktem Alter hier ist, als er das schreibt. Auch wenn er jetzt das Evangelium gegen die Irrlehre stellt, dann kann er das nicht tun, ohne über das Evangelium zu jubeln. Und deswegen dieser wunderbare Rahmen, den er dem gibt. Ihr Lieben, wer das Evangelium ergriffen hat, der kann nicht ohne Freude darüber reden. Das muss sich nicht immer im Äußeren so zeigen, weil ja auch jeder von uns ein etwas anderer Typ ist, mit einem anderen Temperament. Aber der kann nicht ohne Freude im Herzen darüber reden, wer das Evangelium ergriffen hat. Und den treibt es auch dazu, persönlich zu reden, wie Paulus das hier macht. Wer Jesus kennt, der kann nicht zum kalten Systematiker einer leblosen Gnadentheorie werden. Das geht nicht. Wer Jesus liebt, dem geht es nie nur um Begriffe und irgendwelche theologischen Kategorien, die dann zusammengebaut werden, so wichtig theologische Kategorien sind, sondern ihm geht es immer auch um das persönliche Zeugnis dessen, der von Jesus gepackt wurde und von Jesus gerettet wurde. Und darum gehören eine solide Theologie und ein lebendiges Jesus-Verhältnis untrennbar zusammen. Untrennbar zusammen. Und darum spricht Paulus hier auch so viel in der ersten Person. Ist Ihnen das aufgefallen? Da kommt immer wieder, ich danke unserem Herrn, der mich stark gemacht hat. Mich, der ich früher ein Lästerer war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan. Vers 15, und in denen ich der Erste bin. Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus an mir als Ersten alle Geduld erweise. Seltsam. Aber warum macht Paulus das? Er macht das nicht, weil er ein Egomane wäre und weil er glaubt, er sei der Nabel der Welt, um den sich alles drehen müsse und an dem sich alles auszurichten habe, sondern er schreibt das einfach aus Dankbarkeit. Ich habe so viel von Jesus bekommen. Jesus, ich bin dir so dankbar. Du hast mein Leben so liebevoll und so stark in deine Hand genommen. Ich verdanke dir so unendlich viel. Und darum kann ich darüber nur jubeln. Und wissen Sie, darum ist das alles auch so frisch, was Paulus schreibt. Es ist nicht abgestanden, es ist nicht hölzern. Es ist taufrisch. Wir hatten diese Woche ein Treffen mit unseren Malachi-Brüdern in meiner Zagen bei Wolfgang Bühne, um die nächsten Veranstaltungen vorzubereiten. Und der Älteste von uns, der keine Vorträge mehr hält, aber das ist der innigste Beter. Und immer wenn dieser Bruder betet in unseren Gebetsgemeinschaften, dann spürt man ihm so diese ganze Dankbarkeit ab. Das ist nichts Aufgesetztes, das ist nichts Gemachtes. Das ist einfach da, das ist diese Freude. Und es ist so ermutigend, mit diesem Bruder zu beten. Er hat eine schwere Zeit hinter sich. Komplizierte Hüftoperation, der kann sich nur mit Krücken fortbewegen zurzeit. Aber es ist derselbe Ton wie bei Paulus. Es ist diese Freude, dieser Jubel über den König, der aus dem dankbaren Herzen des Erlösten kommt. Gut, wenn wir solche Brüder haben. Und wissen Sie, dieser Jubel über den König, das ist nicht einfach eine subjektive Gefühlsaufwallung. Da würden wir uns ja auch wieder nur um uns selbst drehen und um unsere religiösen Gefühle. Sondern dieses Lob richtet sich an ein Gegenüber, das Paulus ganz präzise beschreibt in Vers 17. Sein Lob gilt dem König der Ewigkeiten. Das kann er sowohl über den Vater als auch über den Sohn sagen. Auch Jesus ist der König der Ewigkeiten. Er ist der ewige Fels. Er wird in Jesaja 9, Vers 5 der Vater auf ewig genannt. Dieser Sohn wird der Vater auf ewig genannt in Jesaja 9, Vers 5. Das gilt für beide. König der Ewigkeiten. Und dieser Gott ist der unvergängliche Gott, sagt Paulus. Er ist stärker als der Tod. Und er ist der unsichtbare Gott, noch unsichtbar. Er ist so vollkommen und überragend, dass kein sterblicher Mensch ihn jetzt schon ansehen könnte, ohne dadurch vernichtet zu werden. So
groß und herrlich und heilig ist er.
Noch unsichtbar, aber einmal werden wir ihn sehen. Und schon jetzt offenbart er sich uns in der Bibel. Schon jetzt offenbart er sich uns in seinem lieben Sohn Jesus Christus, der gekommen ist und der jetzt aber auch Teil hat an seiner Ewigkeit. Er ist unsichtbar und doch hat er sich uns offenbart. Und er ist der einzige Gott, sagt Paulus. Er ist der einzige Gott. Keiner ist ihm gleich. Lasst uns über diesen einzigen Gott jubeln. Kein anderer Gott kann zu Recht irgendeinen Anspruch auf Glauben und Anbetung erheben als dieser eine einzige Gott der Bibel. Und das ist für uns gerade jetzt so wichtig in dieser Zeit, wo die Religionskonkurrenz sich breit macht und ihre frechen Ansprüche immer wieder laut formuliert und wir in einen Synkretismus hineingeführt werden sollen, ohne dass wir es merken. Er ist der einzige Gott, sagt Paulus. Er ist der einzige Herr. Und darum gebührt ihm allein unser Jubel, unser Lob. Und diese Wahrheit ist heute aktueller denn je. Ihm gebührt für alle Zeit, allein ihm, unser Lob und unsere Anbetung. Er ist der einzige König, dem wir huldigen sollen. Und das, liebe Gemeinde, ist der erste Impuls, den uns der König mitgeben will, den Paulus uns heute Morgen mitgeben will im Advent. Weil der König kommt, sollst du über ihn jubeln in deinem Herzen und auch mit deinem Mund und auch wir als Gemeinde. All diese Lieder, die wir singen im Advent, die sollen den König bejubeln, die sollen ihn ehren und die sollen ihm unseren Dank bringen. Und wir sollen mit Freude dabei sein. Das ist das Erste. Aber dann sehen wir noch eine zweite Reaktion, die der König bei Paulus auslöst. Weil der König kommt, nicht nur sollst du über ihn jubeln, sondern zweitens darfst du mit dir selbst ehrlich sein. Weil der König kommt, darfst du mit dir selbst ehrlich sein. Wie viel Ehrlichkeit leisten wir uns eigentlich? Mal ehrlich gefragt. Anderen gegenüber machen wir das schon eher, dass wir sagen, du, das will ich dir mal ganz ehrlich sagen. Und dann sagen wir ihm was ganz ehrlich. Und meistens, wenn wir das so ankündigen, sagen wir ihm was nicht so nett ist. Das will ich dir mal ganz ehrlich sagen. Aber wie ehrlich sind wir mit uns selbst? Vor Gott? Das ist die noch viel wichtiger Frage. Und noch dem alten Paulus, schauen Sie mal hin, noch dem alten Paulus spürt man ab, wie sehr er darüber staunt, dass Jesus ausgerechnet ihn in Dienst genommen hat. Hier in Vers 13, da sagt er hat mich angenommen, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Das schreibt er noch nach 30 Jahren. Ein Lästerer, das heißt einer, der böse über Jesus gesprochen hat. Ein Lästerer, das heißt einer, der versucht hat, die Christen selbst zum Abfall zu bewegen und zum Lästern über Gott zu verführen. Ich war ein Blasphemie-Mensch. Und ich war ein Verfolger der Gemeinde, sagt Paulus. Und ich war ein Frevler. Da steckt das Wort für Hybris drin. Einer, der sich überhoben hat, der andere bösartig niedergedrückt hat. Das steckt da drin. Einer, dem es gefallen hat, andere zu beleidigen und zu demütigen wegen ihres Glaubens. Das ist ein Frevler. Einer, der es genießt, andere niederzuhalten und zu beleidigen und zu demütigen wegen ihres Glaubens. Das war ein Frevler. Und Paulus sagt, das war ich alles. Seine Bekehrung liegt fast 30 Jahre zurück, aber er hat nicht vergessen, wo er herkommt. Er hat es nicht vergessen. Und umso mehr muss er darüber staunen, was Jesus aus ihm gemacht hat. In Vers 12 sagt er das. Er hat mich stark gemacht. Er hat mich stark gemacht. Er hat mir Mut geschenkt. Er hat mir die Festigkeit gegeben, mein Mäntelchen nicht in den Wind zu hängen. Er hat mich stark gemacht, Widerstände und Enttäuschungen zu überstehen und nicht einzuknicken und nicht mutlos zu werden und nicht feige zu werden. Er hat mich stark gemacht. Und wenn ich zwischendurch schwach wurde, was auch passierte, hat er mich immer wieder stark gemacht. Er hat es getan. Wir dürfen schwach werden, aber er will uns wieder stark machen. Und er kann das auch. Er hat mich für treu erachtet, sagt Paulus. Er hat mir etwas zugemutet. Er hat mir etwas zugetraut, nicht weil er mich für so einen starken Charakter gehalten hätte, sondern weil er meine Hand so stark festgehalten hat. Er hat mich für treu erachtet. Er hat mir einen Auftrag gegeben. Er hat etwas in mich investiert. Er ist das Risiko eingegangen, mir, dem Paulus, seine Aufträge anzuvertrauen. Er hat mich für treu erachtet. Er hat es mit mir gewagt. Und er hat mich sogar in ein Amt eingesetzt, sogar in das Apostelamt bei Paulus. Wenn Sie mit Jesus leben, dann dürfen Sie das auch so für sich in Anspruch nehmen.
dann dürfen sie das auch wissen. Jesus will sie stark machen. Jesus will ihnen Mut machen. Jesus will sie für treu erachten. Er wagt es mit dir. Er vertraut dir seine Aufträge an. Er macht dich nicht zum Apostel. Apostel braucht man heute nicht mehr. Aber zu einem Zeugen für ihn und seine Wahrheit. Dazu macht er dich allemal. Und zu einem Beter. Und zu einem, der in seiner Gemeinde mitarbeiten darf. Können Sie darüber genauso staunen wie Paulus? Dass Jesus, menschlich gesprochen, das Risiko eingegangen ist, einen wie Sie in seinen Dienst nehmen zu wollen, einen wie mich in seinen Dienst nehmen zu wollen. Können wir darüber staunen wie Paulus? Oh ja, und je ehrlicher Paulus mit sich selbst ist, umso größer wird sein Staunen und so größer wird seine Freude. Sehen Sie, das ist in Vers 14 ganz deutlich gesagt, da sagt er, es ist aber desto reicher geworden die Gnade, Gottes Gnade in meinem Leben und dazu kommt dann noch Glaube und Liebe, die wir durch Jesus haben. Reicher, überreich. Da steht im Griechischen ein hochinteressantes Wort, das heißt Hyperpleonasen. Also unser Herz wurde geradezu überflutet, überschwemmt mit Gnade. Das sagt Paulus, wenn du zu Jesus gehörst, dann wird dein Herz, dein Leben überschwemmt mit seiner Gnade, mit der Fülle seiner Gnade. Und diese Überschwemmung bringt dann noch Glaube mit, der den Zweifel vertreibt und Liebe, die den Hass vertreibt. Und das alles sind nicht nur nebulöse Begriffe, religiöse Begriffe, sondern Paulus sagt Glaube und Liebe in Jesus Christus. Das heißt, durch deine persönliche Beziehung zu Jesus schenkt Gott dir diesen Glauben, schenkt Gott dir diese Liebe und schließt er dich an den Strom seiner Gnade und überflutet und überschwemmt dein Herz mit seiner Gnade. Das ist hier gemeint.
Das ist Wirklichkeit. Und dann kommt Paulus zum Höhepunkt dieses Abschnitts, in dem er den Tiefpunkt seines Lebens offenlegt. Was macht denn nun diese Liebe von Jesus aus? Was hat er denn getan? Das schreibt Paulus jetzt in Vers 15. Das ist jetzt der Höhepunkt dieses Textes. Da sagt er, das ist gewisslich wahr und ein Wort aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Und diese Erkenntnis, die ist dem Paulus so wichtig, dass er sie wie mit einer liturgischen Formel einleitet. Das ist gewisslich wahr. Diese Formel wird in den Timotheus- und Titusbriefen noch 4-mal vorkommen. Das ist gewisslich wahr. Das ist wie ein roter Teppich, den er ausrollt, um einer Wahrheit noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wie ein riesiger Doppelpunkt, wie ein großes rotes Ausrufezeichen. Das ist gewisslich wahr, sagt Paulus, dass Christus in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte zusammengefasst wie in einer Nussschale, wie man sagt. Da ist alles drin. Er kommt aus der Ewigkeit und er kommt uns Sündern nah. So wie wir das gesungen haben, Herr, du kommst uns nah. Und Paulus sagt, darum freue ich mich so über diesen König. Gerade weil er für solche Leute gekommen ist, wie ich einer war, beziehungsweise bin. Das war seine einzige Zielgruppe, zu der Jesus gekommen ist, zu den Sündern. Das war die einzige Zielgruppe. Gottes Weihnachtspaket hat nur einen einzigen Adressaten, der da draufsteht. Sünder. Zu anderen kommt er nicht. Und wer nicht zu den Sündern gehören will, zu dem kommt Gott nicht. Und das Problem ist eben, dass viele Menschen das nicht verstehen. Es gibt ja dieses populäre Weihnachtslied, wo von den Engeln gesagt wird, zu guten Menschen, die sich lieben, schickt uns der Herr als Boten aus und seid ihr fromm und treu geblieben, wir treten wieder in das Haus. Das ist so, wie Jürgen Klinsmann gesagt hat. Ja, habt ihr euch anständig verhalten und gewissenhaft gelebt, dann kommen wir wieder. Zu guten Menschen, die sich lieben, da gibt's Bescherung. Die Guten werden beschert und die Bösen gehen leer aus und kriegen noch die Rute von Knecht Ruprecht draufgezogen. Aber das ist nicht Weihnachten. Paulus hätte sich die Ohren zugehalten bei diesem Lied. Er hätte gesagt, hört auf damit. Weihnachten bedeutet eben nicht, dass Christkind kommt zu den Guten und zu den Braven, um sie zu belohnen. Gerade nicht. Sondern das Kind in der Krippe, der Christus, der kommt zu den Sündern. Zu denen, die ihre Verlorenheit zugeben. Zu denen, die immer wieder an ihren Grenzen scheitern. Und die wissen, dass sie Gott so unendlich viel schuldig bleiben, zu denen kommt er. Und darum ist die Krippe das erste Aufnahmelager, darum sind die Windeln das Erkennungszeichen. Gottes Sohn kommt in den Dreck, Gottes Sohn kommt zu den Dreckigen, eben zu uns, zu den Sündern.
Und das war das volkstümliche Missverständnis, dass sie dachten, ein Sünder, das ist einer, der offenkundig besonders schlimm ist. Ja, das sind so die offenkundigen Bösewichte. Wer seine Frau schlägt, wer einen umbringt, wer große Betrügereien macht, das ist ein Sünder. Und wer schon tagsüber alkoholisiert und zerlumpt durch die Lande zieht, das muss dann wohl ein Sünder sein. So haben die Leute gedacht zu allen Zeiten. Aber wer die Bibel genau liest, der merkt, das ist nicht so. Jesus sagt, kein Mensch ist gut genug für Gott, keiner. So wie wir sind, passen wir alle nicht zu ihm. Wenn er mein Leben einer Prüfung unterzieht, dann habe ich keine Chance. Nach seinem Maßstab habe ich keine Chance, ungeschoren davon zu kommen. Aber auch nicht die geringste Chance. Das wäre ein verheerendes Ergebnis, wenn er mein Leben an seinen Maßstäben 1:1 messen würde. Ohne alle Vergebung. Und dabei ist das Schlimmste ja noch nicht mal, was herauskommt aus meinem Leben. Das noch viel Schlimmere ist ja, was drin ist in meinem Herzen. Und was nur Gott sieht, wovon man manchmal die üblen Früchte merkt, aber was eigentlich nur Gott sieht, dass ich so abweisend bin ihm gegenüber, so misstrauisch, dass ich so gleichgültig bin gegenüber dem, der mein Leben gemacht hat. Und darum ist es so gefährlich, wenn die Irrlehrer in Ephesus den Eindruck erwecken, als könnten normale Menschen das Gesetz Gottes jemals halten. Es geht einfach nicht. Und dafür hat Gott sein Gesetz eben nicht gegeben, sondern wofür? Ich darf noch mal dran erinnern, was wir letzten Sonntag gesehen hatten in Vers 9. Er hat es den Ungerechten und Ungehorsamen gegeben, damit die darin ihr Defizit erkennen und zum Retter flüchten. Er hat es, Vers 9, den Gottlosen und den Sündern gegeben, den Unheiligen und den Ungeistlichen, den Vatermördern und den Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, das hat etwas mit Homosexualität zu tun, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch irgendetwas anderes dem Gesetz zuwider ist, denen hat das gegeben, damit sie es erkennen und umkehren können. Und Paulus setzt diese Liste fort in Vers 13. Er trägt sich in diese Liste ein. Er sagt, es geht noch weiter. Er hat es den Lästerern gegeben, den Verfolgern gegeben, den Frevlern gegeben. Ich gehöre mit dazu. Der Sprung von Vers 9 zu Vers 13 ist nicht weit. Und dann fasst das alles zusammen und sagt, er ist zu den Sündern gekommen. Vers 15. Und da stecken wir nun wirklich alle mit drin. Und dann fügt Paulus diese knappe Bemerkung hinzu, unter denen ich der Erste bin. Also, wenn der König kommt, wenn du Jesus kennenlernst, dann darfst du mit dir selbst ehrlich werden. Das darfst du dann. Ein Kollege besucht eine ältere Dame. Sie sagt, ach Herr Pfarrer, ich bin so ein armer Sünder. Der Kollege sagt, ja, das habe ich schon gehört, deswegen komme ich ja zu Ihnen. Wer hat das gesagt? Wer hat das behauptet? Die anderen sind genauso schlecht. Paulus meint das ernst, wenn er sagt, unter denen ich der Erste bin. Unter denen ich der Erste bin. Was meint er damit? Das ist nicht eine rhetorische Übertreibung. Damit meint er auch nicht die zeitliche Reihenfolge, also die Chronologie. Denn vor ihm hat Jesus ja auch schon andere gerettet. Was meint Paulus hier? Er meint damit, unter denen ich einer der Schlimmsten bin. Das meint er. Wenn einer ehrlich mit sich selbst wird, dann hören alle billigen Selbstentschuldigungen auf. Dann hört dieses ewige sich rechtfertigen und sich rausreden auf. Paulus sagt, ich bin einer der Schlimmsten, ich habe nichts zu beschönigen. Und dann hört auch alles Beschönigende sich vergleichen auf. Okay, ich bin ein Sünder, aber da sind mindestens noch 90% schlimmere Sünder. Wenn ein Sünder ehrlich wird vor Jesus, dann sind ihm die anderen Sünder in diesem Moment völlig egal. Verstehen Sie, dann sieht er nur sich selbst. Dann steht er in der Einsamkeit des Sünders da vor dem heiligen Gott, als sei er der einzige Sünder im Universum. Dass ich der Schlimmste bin, dass ich der Erste bin, dass ich führend bin, was die Abgründigkeit meiner Sünde angeht. Und dann hat so ein Sünder nur noch eine einzige Sehnsucht, Barmherzigkeit. Gott gebe mir Barmherzigkeit. Und dieses herrliche Wort taucht zweimal hier auf. Sie haben es schon gesehen. Einmal in Vers 13, wo Paulus sagt, ja, Lästerer, Verfolger und Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit, das ist Gottes angewandte Gnade, Gottes dem Sünder persönlich zugewendete Vergebung. Das ist Gottes gnädige Hand auf meinem zerbrochenen Leben. Das ist Gottes liebevoller Blick. in meine Verlorenheit. Und das ist Gottes heilende Vergebung. Das ist Barmherzigkeit.
Und Paulus sagt, sie ist mir geschenkt worden. Und dann sagt er es in Vers 16 noch einmal, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Und das ist dann keine Einschränkung, wenn Paulus in Vers 13 noch hinzufügt, mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Er sagt damit nicht, ich konnte nichts dafür. So ist das nicht gemeint. Das ist keine billige Entschuldigung, dieser Vers 13. Sondern er sagt ganz klar, auch mein Unwissen ist Schuld. Ich habe es im Unglauben getan. Auch mein Unwissen ist Schuld. Ja, ich war gefangen, ich war verstrickt in meiner Blindheit. Aber ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe es nicht besser verstanden. Ich war verbohrt und vernagelt und erblindet in meinem Unglauben. Das ist mein Problem gewesen. Ich habe es nicht besser gewusst.
Aber das entschuldigt mich nicht. Also Paulus ist nicht der Fall, wo einer praktisch die volle Erkenntnis hat. Wo einer praktisch alles weiß und alles versteht. Und Jesus dennoch mit Füßen tritt. Das ist Paulus nicht.
Ich denke mit Schrecken an ein Gespräch mit einer Frau, die dabei war, ihren Mann zu verlassen, zu betrügen, die früher einmal bekannt hat, an Jesus zu glauben. Und ich habe dieser Frau gesagt, Sie wissen, dass Sie mit dem, was Sie tun, Jesus ins Gesicht sündigen.
Sie wissen das, habe ich ihr gesagt.
Es war ein schwieriges Gespräch, ein trauriges Gespräch und sie hat es auch nicht bestritten. Sie hat es gewusst. Und sie hat trotzig gesagt, ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. Und man hatte irgendwie den Eindruck, ihr Gewissen schlägt nicht mehr aus. Ihr Gewissen rührt sich nicht mehr.
Es war eine furchtbare Situation. Da war kein Erschrecken über die Sünde, keine Suche nach dem Ausweg. Da waren keine Tränen der Reue, da war nichts mehr da.
Und ich habe ihr gesagt, wenn Sie das so an sich abprallen lassen, dann habe ich Ihnen nichts mehr zu sagen.
Aber Sie gehen einen gefährlichen Weg und ich muss Sie warnen. Und ich bitte Sie, kehren Sie um.
Und sie hat sich nicht gerührt. Und ich konnte ihr nur noch sagen, sollte sich Ihr Gewissen wieder regen, dann bitte melden Sie sich. Wenn Sie nicht mehr schlafen können, wenn Sie umkehren wollen. Sie können mich jederzeit anrufen. Aber so habe ich Ihnen nichts mehr zu sagen.
Und sie ist gegangen und sie hat sich bis heute nicht mehr gemeldet. Das liegt Jahre zurück.
So ist das bei Paulus nicht.
Paulus sagt, ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe Jesus völlig verkannt. Ich habe es alles ganz falsch verstanden.
Aber das macht meine Schuld nicht kleiner. Und darum bin ich so froh, dass Jesus mir als Erstem, sagt er in Vers 16, das meint wieder mir als einem der Schlimmsten. So können Sie das freier übersetzen.
Dass Jesus mir als einem der Schlimmsten alle Geduld erwiesen hat.
Er hat nicht kurz einen Prozess mit mir gemacht, wozu er gutes Recht gehabt hätte. Ich habe so viele umgebracht um seines Namens willen, die an ihn geglaubt haben. Er hat aber nicht kurz einen Prozess mit mir gemacht, obwohl ich ihn verfolgt habe und seine Gemeinde, sondern Jesus hat mich geduldig dahin gebracht,
dass ich einsehen durfte, wie ich wirklich dastehe. Mit aller Geduld, sagt Paulus, da hat er mich hingebracht.
Und darum bin ich ihm so dankbar, dass ich ehrlich werden durfte mit mir selbst und dass ich erkennen durfte, dass er der Einzige ist, der mir helfen kann. Dahin hat er mich gebracht. Und so hat Jesus das immer wieder geschenkt. Er hat es immer wieder geschenkt, durch die Geschichte hindurch, auch bei Leuten, die wir als höchst unwahrscheinliche Bekehrungskandidaten eingestuft hätten. Er hat es geschenkt, dass sie ehrlich wurden.
Ich habe das erst vor kurzem entdeckt, dass der berühmte schwedische Schriftsteller August Strindberg, geboren 1849, er war ja ein ganz gottloser Autor. Er lebte zunächst in Schweden, hatte erste große Erfolge. 1879, der große Gesellschaftsroman Das rote Zimmer und viele, viele andere erfolgreiche Bücher. Dann hat er das Glück im Ausland gesucht. Er war bekannt als Gottesleugner, als Lebemann, als Lästerer. Mit 43 wird seine erste Ehe geschieden. Ein Jahr später heiratet er wieder, um sich erneut im Jahr darauf von seiner zweiten Frau zu trennen. Dann kehrt er 1899 mit 50 zurück nach Schweden, heiratet ein drittes Mal, bekommt ein Kind mit dieser Frau zusammen, verlässt sie wieder. Ein furchtbares, verfuschtes Leben. mit so viel Schuld, mit so viel Dreck am Stecken. Und dennoch findet Strindberg in späten Jahren den Weg zur Bibel und den Weg zu Jesus. Unvorstellbar. So viel Geduld hat der Herr mit ihm gehabt. Und als Strindberg 1912 stirbt, da bekommt sein Grab auf dem Stockholmer Friedhof ein kleines schwarzes Kreuz. Das hat er selbst verfügt. Und auf diesem kleinen schwarzen Kreuz stehen die Worte Crux Ave Spes Unica. Sei gegrüßt, Kreuz, meine einzige Hoffnung. Crux Spes Unica, das Kreuz von Jesus, ist meine einzige Hoffnung. Das hatte er begriffen. Und kurz vor seinem Tod hat Strindberg die Bilanz seines Lebens gezogen. Und er hat gesagt, Zitat, rein heraus gesagt, ich schreibe mein ganzes Unglück der einen Tatsache zu, dass ich gottlos gewesen bin. Ein Mensch, der die Verbindung mit Gott abgebrochen hat, kann keinen Segen empfangen. Alles Gerede davon, dass ein jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, ist Spreu, ist sinnlos. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten die Bauleute umsonst. Das ist die ganze Wahrheit. Zitat Ende. Und aus dieser Wahrheit flüchtet Strindberg zum Kreuz. Crux Spes Unica. Die einzige Hoffnung, die einzige Rettung, das einzige Heil, die einzige Ausflucht ist Jesus. Strindberg durfte ehrlich werden mit sich selbst. Und Paulus schreibt das hier. Er sagt, das ist gewisslich wahr und das ist aller Annahme wert. Also wenn etwas der Annahme wert ist, dann das. Aber du musst es auch annehmen. Es ist aller Annahme wert, aber du musst auch danach greifen. Dieses Wort, es mag noch so glaubwürdig sein, aber es hilft nur dem, der zugreift und der es für sich persönlich gelten lässt. Und ich frage Sie, ist das in Ihrem Leben schon passiert? Haben Sie sich schon einmal so einsam vor Jesus gebeugt, als ob Sie der einzige Sünder im Universum wären? Er lädt Sie dazu ein. Und wenn das geschehen ist, wenn wir so ehrlich geworden sind mit uns selbst, weil wir uns im Licht sehen von Jesus, dann richtet er unseren Blick wieder zu den anderen. Auf ganz neue Weise. Dann sehen wir die anderen mit neuen Augen. Und das will ich zum Schluss noch kurz sagen. Das ist das Dritte, was hier passiert. Weil der König kommt, sollst du über ihn jubeln. Das war das Erste. Weil der König kommt, darfst du mit dir selbst ehrlich werden. Das war das Zweite. Und das Dritte und Letzte, weil der König kommt, kannst du für Hoffnungslose hoffen. Kannst du für Hoffnungslose hoffen. Das ist der letzte Hinweis, den Paulus uns hier ans Herz legt. Und ohne den darf ich sie nicht nach Hause schicken heute. Paulus sagt, wenn du ehrlich geworden bist mit dir selbst, dann bekommst du einen völlig anderen Blick für andere Menschen. Was Jesus an mir, dem ungestümen und unbelehrbaren Paulus, getan hat, die Barmherzigkeit, die er mir geschenkt hat, das hat eine Wirkung, die weit über mein eigenes Leben hinaus zielt. Und dann schreibt er das in Vers 16. Lassen Sie sich diesen Vers 16 wirklich nochmal auf der Zunge zergehen. Da sagt er, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem, also wir wissen jetzt, das bedeutet mir, an mir als Schlimmstem, alle Geduld erweise, wozu? Zum Vorbild denen, die noch an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Das ist großartig. Die Geduld, sagt Paulus, die Jesus an mir bewiesen hat, ist ein Vorbild für viele andere hoffnungslosen Fälle. Und wissen Sie, das Wort, das hier im Griechischen für Vorbild steht, das heißt Hypotypos. Etwas frei könnte man das übersetzen mit Prototyp. Der Paulus ist ein Prototyp für hoffnungslose Fälle. So ist das gemeint. Und Sie wissen, Prototyp, das ist das Versuchsmodell eines geplanten Produktes. So könnte man das definieren. Das ist ein Prototyp in der Autoentwicklung zum Beispiel, das Erstmodell. Und wenn der Prototyp funktioniert, dann kann der Wagen in Serie gehen. Und Paulus beschreibt sich selbst hier als Prototyp des hoffnungslosen Falles. Und er sagt, schaut, wenn einer, der so schlimm war wie ich, wenn einer, der Jesus verfolgt hat, wenn es für den Hoffnung gibt, wenn der noch gerettet werden kann, tja, dann gibt es auch Hoffnung für andere, die so gottlos sind, dass wir sie schon längst aufgegeben haben. Das ist die ganz praktische Konsequenz dieses Verses, ihr Lieben. Paulus sagt, seht her, sogar an mir hat Jesus, und dann steht hier wörtlich, die ganze Geduld erwiesen. Das ist eine großartige Formulierung. Er hat an mir die ganze Geduld erwiesen, bis zum Ende. Er hat durchgehalten, Jesus, bei mir.
Er hat mich, den alten Paulus, trotz meiner Widerstände bis dahin gebracht, dass ich alles eingesehen habe und dass ich endlich vor ihm zusammengebrochen bin. Er hat mir die ganze Geduld erwiesen, bis zum Ziel. Er hat mich eher locker gelassen. Und so hat Jesus mich noch in meiner ganzen Verdorbenheit und in meiner ganzen Rebellion zum Hoffnungsschimmer gemacht für andere. Und sogar meine Vergangenheit, für die ich mich schäme, für die ich rot werde, wenn ich dran denke, die ist noch zu etwas gut. Sie kann noch als schlechtes und dadurch als gutes Beispiel dienen. Mögen noch viele erfahren, was für ein Sünder der spätere Apostel Paulus in jungen Jahren war. Und mögen sie aus dieser Information die Hoffnung schöpfen für sich selbst. Oder für andere hoffnungslose Fälle, für Menschen, die wir schon längst aufgegeben haben. Und jetzt möchte ich Sie persönlich fragen, an welche hoffnungslosen Fälle in Ihrem Umfeld denken Sie? Wir haben doch alle Menschen, für die wir schon seit längerem beten, die wir möglicherweise schon öfter auf den Glauben angesprochen haben, wo wir es immer mal versucht haben und wo wir den Eindruck haben, das ist ein hoffnungsloser Fall. Das wird nie was mit dem. Der verbeißt sich immer mehr und die wird immer abweisender und immer kälter und es wird immer schwieriger, an ihn oder an sie ranzukommen. Nach menschlichem Ermessen mag nicht mehr viel zu machen sein. Aber schau dir diesen Vers 16 an. Weil der König kommt, darum kannst du für Hoffnungslose hoffen. Paulus sagt, sieh mich an. Sieh mich an in meiner ganzen Rebellion gegen Gott, in meiner ganzen Verbohrtheit, in meiner ganzen fanatischen Ablehnung. Und schau, was Jesus mit seiner Geduld aus meinem Leben gemacht hat. Dann darfst du keinen aufgeben. Du kannst Hoffnungslose für Hoffnungslose hoffen. Und der kommt, der König. Dafür steht er mit seinem Wort gerade. Er kommt auch in dieser Adventszeit. Er ist da. Und er will unsere Gemeinde, er will unsere Familien. Und er will dein und mein kleines Leben ganz neu mit seiner königlichen Nähe erfüllen und bewegen. Er will das tun. Und darum kann es nicht sein, dass wir lahm und routiniert in diese Adventszeit hinein stolpern. Darum kann es nicht sein, dass wir selbstbezogen in diese Adventszeit hineinschleichen, weil der König kommt. Und weil er kommt, sollst du ihn loben, wie wir es in Vers 12 und in Vers 17 gesehen haben. Und weil er kommt, darfst du mit dir selbst ehrlich werden, wie es in den Versen 13 bis 15 beschrieben ist. Und weil er kommt, kannst du für Hoffnungslose hoffen, wie Paulus das hier in Vers 16 noch einmal dick unterstrichen hat. Vielleicht bist du schon lange Jahre Christ. Vielleicht liegt es lange zurück damals, dass dir deutlich wurde, wie du dastehst vor dem heiligen Gott. Und du hast dir vergeben lassen, du bist Gottes Kind geworden. Aber dann sind die Jahre ins Land gegangen. Und irgendwann hast du fast vergessen, wo du hergekommen bist. Und irgendwann hat sich an die Stelle der Demut und Dankbarkeit und Freude über Jesus Hochmut in dein Herz geschlichen. Und Unzufriedenheit und Nörgelei und Traurigkeit. Du weißt, dass du ein Sünder bist. Du weißt das noch irgendwie, aber du hast es fast vergessen, wie viel du Jesus verdankst. Und dass du nur auf seinem Ticket lebst. Und dass du nur von seiner Güte lebst. Und von seiner Barmherzigkeit. Und von seiner Geduld. Und von nichts sonst. Du hast es irgendwie vergessen. Und dann haben sich Routine ausgebreitet in deinem Herzen. Und Stumpfheit. Und Undankbarkeit. Und Müdigkeit. Aber du, der König, kommt. Und darum darfst du wieder ehrlich werden mit dir selbst, ehrlich werden vor ihm, dich beugen und sagen, Herr, vergib mir. Herr, fang wieder mit mir an, mach wieder mit mir weiter. Du hast gesagt, dass du mit der ganzen Geduld da bist und ich danke dir, dass du mich bis hierher getragen hast. Und lass es doch geschehen, dass wieder neu diese Freude auch mein Leben erfüllt. Und dass mir ganz neu deutlich wird, was das bedeutet, dass mein Herz überschwemmt wird mit deiner Gnade. Unabhängig von dem, was ich fühle, unabhängig davon, wie ich mir selbst manchmal im Wege stehe. Jesus, du kannst es tun und bitte, lass es geschehen in meinem Leben. Und wenn das passiert, wenn du wieder ganz neu begreifst, wovon der Herr Jesus dich eigentlich gerettet hat, dann wird er dir auch den Blick wieder auf andere Menschen öffnen, ganz neu. Vorzugsweise auf die hoffnungslosen Fälle. Und dann, weil der König kommt, kannst du wieder anfangen, für Hoffnungslose zu hoffen. Dann, weil der König kommt, kannst du wieder mit neuem Mut anfangen zu evangelisieren. Und lasst uns das doch mal uns so vornehmen, dass Jesus jedem von uns in dieser Adventszeit einen hoffnungslosen Fall besonders ans Herz legt. Bitte darum, dass er dir einen hoffnungslosen Fall besonders ans Herz legt, den du schon lange aufgegeben hast. Und dann fang wieder an. Schick ihm einen Brief, schenk ihm ein Buch, statte ihm einen Besuch ab. Fang wieder neu an mit diesem Vers 16. Mit Paulus ist es doch auch gut ausgegangen. Und du bist dann nicht verantwortlich für den Erfolg dieser Aktion. Das liegt allein in Gottes Händen. Du weißt auch nicht, ob es schon bis Weihnachten sich auflöst oder vielleicht erst bis Weihnachten nächstes Jahr. Aber du darfst gespannt beten und abwarten, was Gott daraus machen wird. Und er wird handeln. Wenn wir beten, wird Gott handeln, auf seine Weise. Das hat er versprochen. Und es werden noch Menschen zum lebendigen Glauben kommen, bei denen es niemand im Entferntesten zu hoffen gewagt hätte. So lasst uns losgehen wie Robert Moffat, der junge schottische Missionar im 19. Jahrhundert, mit dem ich schließe. Dem hat es Gott aufs Herz gelegt, ausgerechnet nach Südafrika zu den Hottentotten zu gehen. Zu den Hottentotten im 19. Jahrhundert. Viele Leute haben ihm abgeraten, aber ihm war das so klar, er ist gegangen. Zu den Hottentotten im 19. Jahrhundert nach Südafrika. Und die Adresse, an die er sich dort besonders wenden wollte, war der Häuptling Afrikaner. So hieß der. Afrikaner war der Häuptling dort in Totten. Und der Afrikaner, das wusste man, der mordete alles nieder, was ihm Widerstand leistete. Der hatte Negerdörfer niedergebrannt. Der hatte Männer und Frauen in die Sklaverei verschleppt. Der hatte Kinder getötet. Der kannte nichts. Der kannte keine Gnade und keine Zurückhaltung. Und Moffat ist nach Südafrika gegangen, zunächst nach Kapstadt. Und dann hat er nach Hause geschrieben, ich soll das Evangelium der Horde des Hottentotten-Häuptlings Afrikaner verkünden. Der lebt weit draußen am Rande der Kolonie. Man sagt, er sei ein Mordbrenner. Der Gouverneur hat sogar einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Bete, Mary, schreibt er an seine Verlobte, dass ich das Herz dieses Wilden für Jesus gewinne. Hoffnung für Hoffnungslose. Und dann wartet er 8 Monate auf die Reiseerlaubnis und dann macht er sich auf den Weg. Hunderte von Kilometern zum Gral dieses Hottentottenhäuptlings. Und schließlich nach entbehrungsreicher Reise kommt er an, sucht das erste Gespräch mit ihm. Die beiden beäugen sich ein wenig. Er darf bleiben. Und nach fasst dieser Hottentottenhäuptling Vertrauen zu Moffat. Moffat unterrichtet zunächst die Kinder. Und irgendwann kommt der Tag, da sagt der Häuptling, ich will auch Unterricht haben. Der beherrschte die holländische Sprache. Und dann hat Moffat die holländische Bibel benutzt, um sie mit diesem Mörder, mit diesem Hottentottenhäuptling gemeinsam zu lesen. Und je mehr der die Bibel las, umso nachdenklicher, umso stiller wurde er. Und Gottes Wort wirkte an seinem Herzen. Und eines Tages sagte er, das ist hier eine großartige Sache. Weißt du, Moffat, mein Kopf ist so klein. Und diese Geschichten in der Bibel sind so groß. Sieh mal, da sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bete für mich, dass ich diesen Weg erkenne und ihm folge. Und das hat Moffat getan und Afrikaner wurde Christ. Das Wunder geschah im Jahr 1819, dort im Negerkral der Hottentotten. Es kommt zu einer echten Bekehrung, alles wird anders. Und dann begleitet Afrikaner den Moffat auf eine Reise nach Kapstadt, damit der Gouverneur das auch wirklich glaubt. Und auf dieser Reise in die Stadt, dann kommen sie an vielen Farmen vorbei, wo Afrikaner als Krieger Verwüstung angerichtet hatten. Und er stellt mit Schrecken fest, was er alles kaputt gemacht hat. Wie viele zerstörte Häuser und wie viel getötete Leben seinen Weg säumen. Und er kann nur um Vergebung bitten. Gott zuerst und dann auch die Menschen. Und er sagt, ich habe es nicht gewusst. Bitte vergebt mir. Und dann tritt er dort auf beim Gouverneur und bezeugt seinen Glauben an Jesus. Er wird begnadigt und das Kopfgeld wird natürlich dann von da an nicht mehr ausgesetzt. Und er wird ein freier Mann. Und von da an gilt für den Afrikaner genau das Gleiche, wie Paulus es hier geschrieben hat in Vers 16. Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Schlimmsten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die noch an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Weil der König kommt, kannst du für Hoffnungslose hoffen. Und vielleicht schickt der Herr Jesus dich ja nicht gleich zu einem Hottentottenhäuptling. Aber auf jeden Fall will er dich in diesem Advent und will er mich und uns als Gemeinde in Bewegung bringen, weil er uns liebt. Was für ein König. Amen.